Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung haben wir den Psalm 84, Vers 5 bis 13. Psalm 84, 5 bis 13. Wohl denen, die da wohnen in deinem Haus, dich allezeit preisen. Selah, wohl allen, die in dir ihre Stärke finden, wenn auf Pilgerfahrten sie sinnen. Wenn sie wandern durchs Barkatal, machen sie's zum Quellengrund, denn auch der Frühregen kleidet in reichen Segen. Sie wandern dahin mit stets erneuter Kraft, bis vor Gott sie erscheinen in Zion. O Herr, Gott der Heerscharen, höre mein Gebet, vernimm es Gott Jakobs, Selah. Du unser Schild, blick her, o Gott, und schau auf das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein einziger Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere. Lieber will ich stehen an der Schwelle im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Frevler. Denn Sonne und Schild ist Gott der Herr. Gnade und Ehre verleiht der Herr. Nichts Gutes versagt er denen, die unsträflich wandeln. O Herr, der Herrscharen, wohl dem Menschen, der dir vertraut. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, Vater im Himmel, im Namen Jesu Christi, danke für alles, was du über uns beschlossen hast, was du an uns getan hast, was du noch in Zukunft tust. Danke für die Liebe, die ausgegossen ist. Danke für den Heiligen Geist, den du gegeben hast. Danke, dass wir dir im Gehorsam nachfolgen dürfen. Danke, dass du uns die Kraft gibst, dass wir nicht matt werden, dass du uns immer wieder neu stärkst, dass du unseren Blick auf das Ziel richtest. Und da bitten wir dich auch heute um Weisung. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir lesen und hören zum heutigen Sonntag aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 11. 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 11. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde und die Geschwister in Korinth: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden. Werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten über unser Vermögen hinaus, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, meint, sie haben selbst schon mit dem Leben abgeschlossen und waren sich des Todes gewiss, sondern auf Gott, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr errettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werde um unseretwillen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Wir sind schon weit in der Passionszeit, wenige Tage vor Karfreitag. Passion heißt ja bekanntlich Leiden. Es geht um das Leiden unseres Herrn. Und daran haben wir auch als seine Nachfolger, als Kinder Gottes, aktiv Anteil. Aber in diesem Leiden erfahren wir Trost und werden auch einander zu Tröstern. Und deshalb habe ich heute das Thema gewählt, Ermutigte, Ermutiger. Das sollen wir in der Gemeinde Jesu füreinander sein. 10-mal stehen in den Versen 3-7 die Begriffe Trösten und Trost. Das griechische Wort dafür, Parakaleo, ist uns ja auch als Wortstamm für die Bezeichnung für den Heiligen Geist bekannt, der Paraklet. Man könnte es übersetzen mit zur Sache rufen, herbeirufen im Sinne von zur Sache rufen, und zwar in einem doppelten Sinn. Zum einen im Sinn des Ermahnens. Wenn einer auf dem falschen Weg ist, da ruft ihn die Ermahnung zurück zur Sache des Herrn, auf den Weg des Heils und auf den Weg des Segens. Zum zweiten dann im Sinn der Ermutigung. Wo jemanden die widrigen Umstände den Blick auf Jesus verstellen, wo einer den Kopf hängen lässt, wo die Kraft und der Lebensmut am Boden liegen, da ruft ihn die Ermutigung zurück zur Sache und sagt ihm, sieh auf deinen Gott, schau auf deinen Vater nach oben, auf den, der der Herr über allem und alles ist. In unserem heutigen Abschnitt ist der entsprechende griechische Begriff immer im zweiten Sinn gemeint, im Sinne des Ermutigens. Und deshalb eben auch das Thema Ermutigte, Ermutiger, solche, die sich selber zum Blick auf den Herrn haben rufen lassen und nun andere dazu ermutigen. Was Paulus hier auf dem Herzen liegt, kann man in Gestalt einer Dreiecksbewegung darstellen. Ganz oben, an oberster und erster Stelle steht Gott und das Lob Gottes, gepriesen, so fängt der Paulus ja an, sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das Lob Gottes bildet die Spitze dieses Dreiecks, und zwar das Lob des Gottes, der eben der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes ist, aller Ermutigung. Ich setze im Weiteren statt Trost im Wesentlichen Ermutigung ein. Trost ist zwar auch ein sehr schöner Begriff, aber doch schon ein etwas älteres Wort, von dem wir häufig vielleicht eher eine etwas unklare Vorstellung haben. Das Wort Ermutigung ist zumindest in meinen Ohren in der Aussage heute klarer und griffiger. Ermutigung ist nicht nur der Zuspruch, das Leid etwas gelassener zu ertragen. Echte Ermutigung gibt uns darüber hinaus wieder einen klaren und zuversichtlichen Blick nach vorn. Sie gibt uns Kraft, aufzustehen und wieder vorwärts zu gehen. Und genau das ist hier gemeint. Diese Ermutigung hat ihren Ursprung bei Gott. Ermutigung, das ist sein Wesen, das ist Teil seiner Persönlichkeit. Wir sehen es eben am schon erwähnten Begriff an der Bezeichnung für den Heiligen Geist, der ja eine Person der Dreieinigkeit Gottes ist, ein Teil Gottes, der Paraklet, der Ermutiger, der Tröster. Und wir sehen, wie sehr das Ermahnen und Ermutigen zum Wesen Gottes gehört. Von Gott geht eine Kraft der Zuversicht aus. Und wer mit ihm und seinem Wort in Berührung kommt, der wird von dieser Kraft angerührt und geprägt. Von Gott, den wir loben, geht also die Ermutigung in einer Abwärtsbewegung zu uns, der uns ermutigt in all unserer Bedrängnis. Aber bei uns, liebe Geschwister, soll die Ermutigung nicht stecken bleiben. Viele Christen, ich sage das jetzt mal so, leiden nach meiner Wahrnehmung an einer geistlichen Verstopfung. Zu denen fließt zwar der Segen Gottes unter Umständen sogar reichlich, aber die behalten alles für sich. Da fließt nichts weiter. Und irgendwann fängt es an zu stinken. Das ist aber jeder Verstopfung normalerweise so. Wir hatten das vor Jahren in unserem letzten Haus in der Rückstauklappe. Da hängt sich leicht was fest in so einer Rückstauklappe und irgendwann ist der Abfluss zu. Und wenn man dann die Klappe aufmacht, dann steigen da recht unangenehme Gerüche empor. Und so ist das auch bei Christen, die alles für sich behalten. Da steigen die unangenehmen Gerüche der Selbstzucht, der Faulheit, des Hochmuts und viele andere unangenehme Gerüche mehr auf. Man verwendet deshalb ja auch etwa das Beispiel vom Mist. Wenn der auf einem Haufen bleibt, dann stinkt er. Der muss raus auf den Acker verteilt werden und dann und nur dann macht er den Boden fruchtbar. Und von uns, sagt Gottes Wort, sollen Ströme lebendigen Wassers weiterfließen. Und dazu gehört auch der Strom der Ermutigung. In einer Seitwärtsbewegung soll also der Strom der Ermutigung von uns weitergehen zum dritten Punkt des Dreiecks, damit wir die ermutigen können, die in allerlei Drangsal sind. Wir sollen die Ermutigung weitergeben, mit der wir selbst von Gott ermutigt werden. Und dann geht die Bewegung im Lob wieder nach oben zu Gott. Gepriesen sei der Gott aller Ermutigung. Und liebe Geschwister, jeder Sonntagmorgen, überhaupt jede Zusammenkunft von Glaubensgeschwistern sollte idealerweise eine Gelegenheit sein, wo wir durch das gemeinsame Hören auf Gottes Wort und die Begegnung miteinander getröstet und ermutigt werden. Wir sollen einander nicht unkern, nicht Sand im Getriebe der Gemeinde sein, sondern Ermutiger. Und deshalb eine kleine Anregung, liebe Geschwister, dass wir jeden Sonntagmorgen, bevor wir in den Gottesdienst gehen, beten: Herr, füll mich neu mit deinem Heiligen Geist, dass ich den Menschen, denen ich im Gottesdienst begegne, zur Freude, zum Trost, zur Ermutigung, wenn nötig auch zur geistlichen Ermahnung, da bin. Keinesfalls aber zur Last und zum Ärgernis. Kein Sand im Getriebe. Und am späteren Sonntagvormittag nach dem Gottesdienst, da sollten getröstete, gestärkte, ermutigte, zuversichtliche Menschen zu den Türen des Gotteshauses, der Kirche und so weiter, des Versammlungsortes hinaus und wieder nach Hause gehen. Getröstete, gestärkte, ermutigte, zuversichtliche Menschen, die der Kraft und der Ermutigung Gottes begegnet sind. Das wäre doch was, wenn das jeden Sonntag so wäre und für jeden gelten würde. Was ist aber nun der Inhalt der Ermutigung? Wie können wir andere ermutigen, und zwar so, dass unsere Ermutigung nicht nur schwache menschliche Worte sind? Das beschreibt Paulus in den Versen 8 bis 11. Er schildert, wie er selbst die Ermutigung durch Gott erfahren hat. Und dazu blickt er zurück auf Ereignisse in der Provinz Asia. Welche er da ganz genau vor Augen hat, sagt er nicht. Möglicherweise in einer Situation, wo sie den wilden Tieren vorgeworfen war. Es war auf jeden Fall eine Situation allerhöchster Not. Er schreibt, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten. Liebe Geschwister, da müssen wir schon kurz innehalten. Diese Worte aus dem Mund des Paulus. Ich dachte noch mal bei der Vorbereitung, der Paulus war ja durchaus ohne Zweifel ein Superapostel. Wenn wir unter den Nachfolgern Jesu so eine gewisse, ja, wir wollen nicht sagen Hierarchie, aber doch so eine gewisse Ordnung der Vollmacht, der Gaben und so weiter anschauen würden, da gehört Paulus sicherlich ganz, ganz, ganz weit nach oben. Was hat der Kerl in der Nachfolge Jesu alles geleistet? Was war der unterwegs? Was hat er erlitten? Welche Gaben hat er vom Herrn gehabt? Wie segensreich hat er gewirkt? Welchen Gefahren hat er getrotzt? Und dieser Superapostel sagt so etwas, wir waren über die Maßen beschwert, über unsere Kraft, also wir konnten nicht mehr, wir waren am Ende, haben am Leben verzagt, keinen Ausweg mehr gesehen. Und liebe Geschwister, das ist ja das Problem bis heute, dass die Not nicht einfach nur da ist, sondern dass diese Not eben auch nicht spurlos an uns vorübergeht. Sie kann uns packen, sie kann uns in Angst und Verzweiflung treiben, Und das griechische Wort an dieser Stelle für Verzagen, Verzweifeln meint wörtlich weg von allen gangbaren Wegen sein. Das heißt, Paulus sah keinen Weg mehr, wie es weitergehen konnte. Und das ist ja das Wesen der Bedrängnis. Sie treibt uns in die Ecke, in die Sackgasse. Und das haben wir möglicherweise auch selber schon erlebt in meiner autobiografischen Orientierung, wo ich ein paar Sätze geschrieben habe, habe ich das auch kurz erwähnt. Gott führt uns auch in Sackgassen. Das klassische Beispiel: Auszug Israels aus Ägypten. Da durften sie endlich ziehen. Endlich lässt der Pharao sie weg. Und dann stehen sie vor dem Roten Meer und hinter ihnen kommen die Streitwagen der Ägypter, rechts und links die Berge. Vorn das Meer, hinten der Feind, rechts und links zu, kein Ausweg, Sackgasse. Woher kommt mir Hilfe? Aber liebe Geschwister, wo menschlich nichts mehr zu hoffen ist, ist Gottes Macht noch lange nicht am Ende. Gott führt tatsächlich auch in Sackgassen, aber er führt auch wieder heraus. Wo wir keinen Weg mehr sehen, wir kennen die Geschichte, da teilt er das Meer und macht Wege, wo keine Wege sind. Und ich denke, viele von uns haben das erlebt, könnten es berichten und bestätigen. Und auch Paulus erfährt, Gott hilft, wo es nichts mehr zu hoffen gibt. Und diese Erfahrung gibt Mut und Kraft für die Zukunft, dass er uns auch ferner in Zukunft erretten werde. Vers 10. Das ist das Ziel, warum Gott seine Leute auch in so große Nöte kommen lässt. Paulus sagt Vers 9, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Damit sind wir wieder bei der vorhin gestellten Frage, wie können wir andere trösten? So, dass unser Trost nicht in kraftlosen Worten besteht, sondern wirklich Ermutigung und Stärkung ist. Und liebe Geschwister, das geht nur auf eine einzige Weise, nämlich dass wir auf den Herrn hinweisen. Dass wir einander immer und immer und immer wieder ermahnen, nicht auf uns selbst zu sehen, nicht auf unsere Kraft, auf unser Können, auf unser Wissen, auch nicht auf menschlichen Rat, den dürfen wir durchaus einholen, aber darauf sollten wir nie das entscheidende Vertrauen setzen, sondern in allen Nöten, sei es Krankheit, finanzielle Engpässe oder was auch immer, auf den himmlischen Vater sehen. Und der Herr hat schon seine Wege, uns das immer wieder auch auf teils drastische Weise deutlich zu machen. Auch da, denke ich, kann der eine oder andere zurückblicken, wahrscheinlich auch wieder wir alle. Manchmal läuft es uns vielleicht noch mit einem leichten Schauer über den Rücken, in welcher vielleicht auch existenzieller Not wir da oder dort gestanden haben. Da führt uns der Herr schon hinein, dass wir genötigt werden, allein auf ihn zu schauen. Und dann haben wir in einer Situation gesteckt, das Wasser bis zum Hals, vielleicht auch wieder Paulus verzagt, keinen Ausweg gesehen und auf einmal zieht der Herr den Stöpsel raus und ruckzuck haben unsere Beine wieder festen Grund. Und nur wer diese Erfahrung selbst gemacht hat, der kann eine solche Ermutigung weitergeben. Es ist ja wunderbar, wenn wir davon in der Bibel lesen, wie andere Abraham und viele sonst das erfahren haben, der Paulus. Ist wunderbar, wenn wir das in christlichen Biografien lesen. Aber es ist alles nur die Hälfte oder noch weniger wert, wenn wir es nicht selbst erfahren haben. Vers 4 sagt, damit wir trösten können. Das griechische Wort Dynastei, Fremdwort Dynamit, meint nicht die geistliche Vollmacht, es ist die Exousia, sondern schlicht die Fähigkeit, das Können. Wir könnten auch sagen, die technische, praktische Grundausstattung. Wer keine Bohrmaschine hat, der kann schlecht ein Loch in die Wand bohren. Darum geht's. Wer selber nicht durch Leid und Trübsal gegangen ist, wer selbst nicht die Ermutigung Gottes in der Not erlebt hat, der steht gewissermaßen mit leeren Händen da, was das anbelangt. Der hat keine eigene geistliche Erfahrung, um andere wirklich überzeugend zu ermutigen. Der redet wie der Blinde von der Farbe. Der kann nur theoretische geistliche Erkenntnisse weitergeben, aber er steht mit seiner Person und seiner Glaubwürdigkeit nicht für das, was er sagt. Kann er ja auch gar nicht, ist kein Vorwurf. Er hat es ja selber nicht erlebt. Aber wer es erlebt hat, der kann es bezeugen. Und er kann es glaubwürdig von der Not weg auf den Herrn hinweisen, und zwar in dreifacher Weise. Ihr dürft euch jetzt ganz entspannt zurücklegen, liebe Geschwister, es gibt keine drei langen Punkte mehr, nicht, dass einer auf die Uhr schaut und sagt, ach, schon so lange hin und jetzt kommen noch erst die richtigen drei großen Punkte der Predigt. Nein, es gibt drei kurze Punkte. Wir dürfen dem, der Ermutigung braucht, dreierlei sagen. Erstens, der Herr sieht, zweitens, der Herr kann und drittens, der Herr will. Der Herr sieht, der Herr kann und der Herr will. Erstens, er sieht. Mit Gott leben, ihr Lieben, das heißt, dass der Herr uns sein Angesicht zugewandt hat. Der Herr hat die Seinen ständig im Blick. Wozu? Das sagt uns Gott in seinem Wort ganz klar, 2. Chronik 16, Vers 9. Des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Eines der für mich schönsten Worte der Heiligen Schrift. Ihr wisst, der Römer 8, 28 ist so ungefähr mein ungeschlagener Favorit. Dann kommen noch andere wie Josua 1. Aber 2. Chronik 16, 9 gehört da ganz vorne mit dazu. Was für eine Zusage, was für ein Bild des Herrn. Augen schauen alle Lande. Scannen ab, sagt man ja heute. Dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Wenn ich in unserem Wohnzimmer sitze und schaue hinaus in den Garten, dann habe ich auch häufig, zum Beispiel auch bei der Predigtvorbereitung neben mir, das Fernglas. Und da schaue ich immer wieder hinaus, nehme das Fernglas in die Hand, um zu sehen, was sich da draußen unter Umständen gerade an Vögeln oder möglicherweise auch sonstigen Getier tummelt. Und so können wir uns das vorstellen. Der Herr sitzt da auf seinem himmlischen Thron gewissermaßen mit dem Fernglas in der Hand und schaut ganz genau, wo die Seinen sind, seine Kinder, die zu ihm gehören. Und wo einer in der Not ist, wo er eilt zu helfen, zu stärken. Allerdings mit noch Bedingungen. Liebe Geschwister, ich sage es ja immer wieder auch, es gibt die Irrlehre, die in christlichen, pseudochristlichen Kreisen weit verbreitet ist, christlicher Glaube wäre bedingungslos und die Gnade Gottes wäre bedingungslos, ist ein großer Irrtum. Gottes Gnadengaben sind in aller Regel an Bedingungen geknüpft. Auch diese, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Heißt übrigens ein ganz großer Trost, nicht die ohne Fehler sind. Dann würde keiner von uns die Verheißung haben, dass der Herr ihn stärkt in der Not. Nein, aber die mit ganzem Herzen bei ihm sind, die es mit ihm recht machen wollen, die guten Willens sind, vom Geist Gottes getrieben, die haben diese Verheißung. Auch der Paulus. Dass Paulus in Asien in größter Not ist, das ist dem Herrn nicht entgangen. Das sieht der Herr, ist ja unser erster Punkt. Der Herr sieht. Und ganz egal, in welcher Not oder Bedrängnis wir vielleicht heute gerade sind, es ist das Erste, was wir uns vor Augen stellen dürfen, der Herr sieht. Der Herr ist bestens informiert, er kennt meine Not noch viel besser als ich selber. Es gibt in der Tat in der Bibel sogar einen Ort, der hat seinen Namen aufgrund dieser Tatsache erhalten. Ich weiß nicht, ob ihr schon auf dem Schirm habt, was ich meine. Es war ebenfalls ein Ort, notwendigerweise ein Ort größter Bedrängnis. Da steht ein Mann in extremster Not, in deren Mensch überhaupt nur sein kann, vielleicht noch größer als die von Hiob. Es war Abraham. Wir erinnern uns zurück. Abraham hatte die Verheißung erhalten, dass er einen Erben bekommt. Dann war er alt geworden. Die Sarah 90, er 100. Dann kam der Erbe endlich doch. Er hatte schon die Hoffnung aufgegeben. Und dann wuchs dieser Erbe auch heran. Ich weiß nicht genau, ob die Bibel sagt, wie alt er genau war, so 15, vielleicht 20, habe es im Moment nicht ganz genau vor Augen, aber diese Ecke ungefähr könnte es gewesen sein. Und jetzt bekommt Abraham den Auftrag vom Herrn: Nimm deinen Sohn Isaak, geh auf einen Berg und bring ihn mir zum Opfer dar. Und Abraham nimmt seinen Sohn und geht. Er kommt auf den Berg ein, er baut einen Altar, er fesselt seinen Sohn, er legt ihn auf den Altar, nimmt sein Messer, um seinen Sohn zu opfern für den Herrn. Aber liebe Geschwister, da auf dem Altar, da liegt ja nicht nur sein Sohn. Mit diesem Sohn liegen dort auf dem Altar alle Verheißungen Gottes. Denn wenn der Sohn nicht mehr ist, dann ist auch kein Erbe mehr. Dann lösen sich alle Verheißungen, die Gott dem Abraham gegeben hat, in Luft auf. Alles, wofür er sein Vaterland verlassen hat und in die Fremde gezogen war. Erbe, Völker, eigenes Land, das sie bewohnen werden, alles weg. Lassen wir mal die menschlichen Gesichtspunkte ganz beiseite. Zum Beispiel die Frage, was sagt der Abraham seiner Sarah, wenn er ohne Isaak nach Hause kommt? Lassen wir das mal weg, schauen wir nur auf die geistliche Not. Wie muss es im Herzen des Abraham ausgesehen haben, als er dasteht, über seinen Sohn gebeugt, das Messer in der Hand? Unvorstellbar, da läuft es einem eiskalt den Rücken rauf und runter. So stellt man sich wohl einen Ort völliger Gottverlassenheit vor, wo einem alles genommen, das ganze Leben zerstört, jede Hoffnung geraubt wird. So könnte man meinen. Aber der Herr sieht schon lange. Er hat den Abraham keine Sekunde aus den Augen verloren, hat gesehen, wie Abraham sich schweren Herzens von zu Hause aufgemacht hat. Er hat jeden Schritt gesehen, mit dem Abraham sich voranschleppt, mit dem er mühsam Höhenmeter um Höhenmeter den Berg hinaufsteigt. Jeden Handgriff hat er wahrgenommen, wie Abraham Stein auf Stein schichtet, das Holz drauflegt und schlussendlich seinen Sohn. Er sieht genau das Messer in der Hand des Abraham. Und liebe Geschwister, er sieht vor allem in das Herz des Abraham. Und er sieht, dass Abraham mit ganzem Herzen bei ihm war. Warum konnte Abraham diesen Weg überhaupt gehen? Weil er wusste, unser Thema, der Herr hat Mittel und Wege. Er glaubte, das sagt uns Hebräer 11, 19, wenn ich jetzt meinen Sohn Isaak opfere, Gott kann auch von den Toten auferwecken. Eine klare Auferweckungshoffnung schon 2000 oder noch mehr vor Christus. Das wusste er, liebe Geschwister, das war seine Glaubensgrundlage, mit der er sich von zu Hause aufgemacht hat. Er wusste ja nicht, dass Gott schon einen Bock im Gebüsch bereitgestellt hat, dass er seinen eigenen Sohn gar nicht zu opfern braucht. Das wusste er nicht. Er ging davon aus, dass er das muss. Das war ja der Auftrag des Herrn. Aber er hatte das Vertrauen, auch wenn ich keine Wege mehr sehe, wenn all meine Hoffnungen, mein ganzes Leben auf dem Altar sich in Licht, in nichts auflöst. Der Herr hat Wege auch aus diesem Nichts heraus. Aber so weit lässt es der Herr gar nicht kommen. In diesem Fall Abraham erlebt, dass der Herr da ist und sieht. Er hört die Stimme des Engels vom Himmel herab. Abraham, tu deinem Sohn nichts. Und dann sieht er den wieder, den der Herr längst ersehen hat als Opfer anstelle des Isaak. Völlig überwältigt von dieser Erfahrung gibt Abraham dem Berg den Namen 1. Mose 22, 14, der Herr sieht. Moria wörtlich, der Berg, auf dem der Herr sieht oder sich sehen lässt. Moria. Das, ihr Lieben, ist also das Erste, was wir einander zur Ermutigung sagen dürfen. Der Herr sieht. Und es kommt das Zweite dazu, der Herr kann. Der Herr kann. Paulus betont, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Die Auferweckung der Toten ist ja der ultimative Machterweis. Wir denken an Lazarus, dessen Leichnam nach 3 Tagen schon anfing, in Verwesung überzugehen und anfing zu stinken. Dem Herrn kein Problem, er ruft Lazarus, komm heraus, und der kommt quicklebendig und putzmunter wieder raus. Paulus sagt damit, wir vertrauen auf dem, dem nichts unmöglich ist, für den es keinen hoffnungslosen Fall gibt, für den es keinen ausweglosen Weg gibt, mit dem deshalb auch niemand jemals verzagen und verzweifeln muss. Und liebe Geschwister, das ist ja das eigentliche geistliche Problem etwa von Selbstmord und bei aller gebotenen Differenzierung, auch im Grundsatz bei Ehescheidungen. Beim Selbstmord liegt ja das größte geistliche Problem nicht darin, dass ein Mensch die Entscheidung über Leben oder Tod selbst in die Hand nimmt. Ist ihm natürlich auch nicht gestattet, gar keine Frage. Aber das größte Problem liegt darin, dass Selbstmord die Folge von Verzweiflung und damit letztlich von Unglaube ist. Ein Mensch sieht keinen Ausweg mehr. In die Situation haben wir gesehen, können auch Christen kommen. In die Situation kann jeder kommen. Sogar ein Paulus war in der Situation. Aber jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Der Selbstmörder nimmt sich in dieser vermeintlichen Ausweglosigkeit das Leben. Ich rede nicht von Selbstmord als Handlung einer möglicherweise schweren, krankhaften Depression. Ich bin kein Arzt, kein Neurologe etc. und kann nicht ausschließen, dass es das auch gibt, wo dann Menschen im Zustand wirklich krankhaft verminderter Schuldfähigkeit so etwas tun. Ohne das rechtfertigen zu wollen, wäre ein eigenes Thema. Ähnlich übrigens dann auch doch mindestens bei einem wichtigen Teil der Ehescheidungen. Wenn beide gläubig sind und sich trotzdem scheiden lassen, das wäre natürlich ein wichtiger Ausgangspunkt, bekunden sie im Grunde, hier kann auch Gott nicht mehr helfen. Auch Gott kann die Verletzungen nicht heilen, auch Gott kann nicht mehr das nötige Verständnis füreinander wecken. Wir haben uns einfach zu weit auseinandergelebt, für unsere Beziehung gibt es keine Hoffnung mehr. Also Hoffnungslosigkeit, Ausweglosigkeit. Auch der Herr kann da nicht mehr helfen und so ist Scheidung zumindest in vielen Fällen ein Stück weit ein Akt des Unglaubens. Es ist hier an dieser Stelle natürlich pauschal gesagt, muss ich eingrenzen. Thema Scheidung ist ein ganz weites Feld, da habe ich ja auch im Rahmen der 10 Gebote eine vierteilige Reihe gehalten, wie es mit der Liebe klappt, auch zum Thema Scheidung, Wiederheirat und was ist, wenn man schon wieder geheiratet hat als Geschiedener, kann ich hier jetzt nicht alles nochmal differenziert darstellen. Aber wir müssen diesen Gedanken, dass in der Scheidung ein Akt des Unglaubens steckt, zumindest in Teilen der Scheidungen, ein Akt des Gott nichts mehr Zutrauens, dass er das Problem nicht mehr lösen, die Lage nicht mehr substanziell wenden und verbessern kann, dass das mit drin steckt. Aber auch da müssen wir sagen, es gibt bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. Und das dürfen wir nun zur Ermutigung jedem sagen, der meint, in einer solchen hoffnungslosen Lage zu sein, der die Hoffnung aufgegeben hat. Nein, wir dürfen sagen, Gott tut Wunder. Schau nach oben. Gott tut Wunder. Dazu eine kleine nette Anekdote. Bei einem Pfarrkonvent sitzen einige Theologen beieinander. Und wer sich mit Theologen und Pfarrern auskennt, der weiß, im Zuge der unsäglichen bibelkritischen Theologie sind leider ein Großteil der Pfarrer auch bibelkritisch geworden und sitzen da also etliche Pfarrer miteinander beisammen. Einer liest für sich still in der Bibel, der offizielle Teil ist also vorbei, die sitzen da bei einer Tasse Kaffee in den Sesseln und auf einmal ruft einer laut Halleluja. Kollege fragt ihn, was ist mit dir los? Und der Betreffende antwortet, ich lese gerade vom Auszug Israels aus Ägypten. Das ist doch gewaltig, wie Gott die Wasser teilt und Israel trockenen Fußes durchs Rote Meer zieht. Ach, sagt der andere, ein von der Bibelkritik deutlich angefressener, das war doch kein Wunder. Das war nur eine Flachwasserstelle in der Nähe des Roten Meers. Das Wasser war dort sicher nur knöcheltief. Der erste liest weiter. Nach einer Weile ruft er noch lauter, Halleluja. Der andere fragt, was ist denn jetzt schon wieder? Antwortet der Erste, stell dir vor, Gott hat die ganzen Streitwagen der Ägypter im knöcheltiefen Wasser ersaufen lassen, wenn das kein Wunder ist. Ja, liebe Geschwister, Gott tut Wunder auf die eine oder auf die andere Weise. Und deshalb, weil Gott Wunder tut, gibt es bei Gott keinen hoffnungslosen Fall. Keinen Fall, den er nicht durch sein Eingreifen in Heil und Segen verwandeln kann. Und deshalb beten wir darum auch jeden Tag, liebe Geschwister, dass der Herr uns, unsere Familie, unser Netzwerk, unsere Gemeinde vor allen Angriffen der Finsternis bewahrt, sie abwehrt und in reinen Segen verwandelt. Und deshalb müssen wir uns auch vor allen Angriffen der Finsternis überhaupt nicht bange lassen. Denn der Herr sieht, der Herr kann, und das ganz wichtige Dritte, was hilft es, wenn der Herr sieht und kann, aber nicht will. Aber deshalb das Dritte, er will. Gott will. Gott will helfen, retten und heilen. Er kann gar nicht anders als wollen, weil er uns doch von ganzem Herzen liebt. Gottes Liebe und Barmherzigkeit schließen zwingend mit ein, dass er sich uns zur Hilfe zuwendet. Wir sehen es am Beispiel des barmherzigen Samariters. Der barmherzige Samariter ist ja nicht nur eine Beispielgeschichte, wie wir uns um die Not unseres Nächsten kümmern sollen, das sicherlich auch. Jesus veranschaulicht ja die Nächstenliebe daran, aber sie gibt uns ja auch ein Vorbild, wie Gott selbst in ganzer Liebe und Fürsorge für uns da ist. Der barmherzige Samariter kommt da also vorbei, sieht den unter die Räuber gefallenen liegen und denkt, ach, dieser arme Kerl, der tut mir ja so unendlich leid. Was muss der für Schmerzen haben? Und wenn jetzt gleich die kalte Nacht kommt und die haben ihm ja auch seine Kleider geraubt, da liegt er nackt und bloß, was wird der nur frieren? Wie schade, dass ich keine Zeit habe, ihm zu helfen, ich darf aber meinen wichtigen Geschäftstermin nicht platzen lassen. Und dann eilt er voller Mitleid weiter. Nein, liebe Geschwister, ihr wisst, es geht ganz anders zu. Der barmherzige Samariter sieht den Notleidenden, er geht hin und packt zu. Er sieht, er kann und er will. Er hat die Mittel, den Esel, das Maultier oder was auch immer, auf das er denn unter die Räuber gefallenen aufpackt, zur nächsten Gaststätte bringt, hat auch Geld dabei, um die Pflege im Voraus schon zu bezahlen. Er sieht, er kann und er will. Und so ist die Liebe Gottes. Gott sitzt nicht auf dem himmlischen Thron und wir tun ihm leid, sondern er ist in Bewegung. Gottes Erbarmen schließt seine Hilfe zwingend mit ein. Gott sieht hin, er geht hin, er packt zu in unserem Leben. Und deshalb singen wir jetzt auch miteinander das wunderbare Lied: Gott wird dich tragen, drum sei nicht verzagt. Treu ist der Hüter, der über dich wacht. Stark ist der Arm, der dein Leben gelenkt. Gott ist ein Gott, der der Seinen gedenkt. Er sieht, er kann, er will. Eben nicht nur in Gedanken, sondern dass er ganz konkret durchträgt, stärkt, uns mit allem versorgt, was wir nötig haben, heute Morgen und jeden Tag bis zum Tag der Entrückung. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns so unglaublich viel Trost und Ermutigung schenkst durch dein Wort und auch durch all das, was wir erleben dürfen, was andere erlebt haben und bezeugen dürfen, die Jahrhunderte und die Jahrtausende hindurch, schon die Männer und Frauen des Glaubens im Alten Testament zu damaligen Zeiten und genauso und noch mehr die vielen, die in den letzten 2000 Jahren den Weg mit dir, unserem Herrn Jesus Christus, gegangen sind. Wohl mehr oder weniger jeder, der zu dir gehört, der mit dir lebt, könnte es bestätigen und bezeugen. Ja, der Herr führt auch aus scheinbar ausweglosen Lagen wieder heraus. Und er kann neue Kraft schenken, wenn wir mit unserer Kraft am Boden liegen, bäuchlings, und kaum noch in der Lage sind, einen Zucker zu machen. Dann ziehst du uns doch wieder raus, wo wir dich um Hilfe anrufen, Herr. Es ist so wunderbar, wie du es uns in deinem Wort sagst, dass deine Augen alle Lande durchstreifen, ganz genau hinsehen und suchen, wo einer von deinen Kindern ist, damit du ihm in der Not hilfst. Damit erfülle unsere Herzen ganz, Herr, dass wir diesen Trost, diese Ermutigung, dieses Wissen jederzeit vor Augen haben, gerade auch in den Situationen, in den Nöten, in den Herausforderungen, die uns vielleicht jetzt gerade in diesen Tagen, in diesen Wochen betreffen. Auch im Blick auf vieles, was in unserem Land immer schwieriger wird, Herr, das Thema Religions- und Meinungsfreiheit ist auch in Europa, in Deutschland dramatischerweise ein Thema geworden, auch wenn es in diesem Land noch nicht alle Verantwortlichen schon verstanden haben oder verstehen und sehen wollen. Das Ausland nimmt es mit großer Deutlichkeit und mit deutlich mahnenden Worten wahr. Das macht es uns nicht leichter in der Nachfolge, im Leben hier in diesem Land und in Europa. Auch im Blick auf die Kriegstreiberei, Herr. Auch da drohen erhebliche Nöte und Gefahren und betreffen ja heute gerade in der Ukraine und Umgebung schon viele, viele Millionen Menschen, auch in Russland, Herr. Wir können sie dir anbefehlen und wollen darum bitten, dass doch auch in diesen Nöten viele, die dich bisher noch nicht kennen und nicht angerufen haben, zu dir finden und es für sich und ihre Familien erfahren dürfen, dass du ein Gott bist, der hilft, der sieht, der kann und der will. In diesem Wissen lass uns auch in die neue Woche hineingehen, Herr, auch im Blick auf alles, was die Gemeinde betrifft, dass wir wissen, du wirst auch hier weiter segnen, bewahren, deine Hände über der Gemeinde halten, alles Böse abwehren und zum Segen führen lassen. Dir sei Lob und Dank. Und wir wollen auch nicht das Gebet beenden, ohne an all unsere kranken, einsamen, niedergeschlagenen, Bedrückten zu denken, an die Alten zu Hause, an alle diejenigen, denen Kraft an Leib oder Seele oder an beiden fehlt, dass du sie aufrichtest und tröstest und mit uns gesegnet sein lässt. Amen.
Wir erheben uns zum Gebet, das der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.